Im Kopf des Trainers wird Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Im Kopf des Trainers. Der zweite Teil des Interviews mit dem Cheftrainer des TSV 1860 München. Servus in die bayerische Landeshauptstadt. Hallo Michael Köllner.
Ja, hallo, servus.
Sie haben aktuell ein neues Buch rausgebracht. Führen, Coachen und Managen im Fußball ist der Titel. Ein Handbuch für Trainer und Vereinsverantwortliche. Ein Schwerpunkt darin natürlich die Kommunikation, aber eben nicht nur die verbale Kommunikation, sondern Sie sagen auch, die nonverbale Kommunikation sei enorm wichtig. Wie überprüfen Sie denn bei sich selbst die nonverbalen Signale, die Sie senden?
Also ich versuche schon immer, so am Abend oder nach dem Training so den Tag Revue passieren zu lassen, auch das Training Revue passieren zu lassen, machen wir zum einen in unserem Trainerteam, dass wir jedes Training anschließend nochmal analysieren, nachbesprechen. Und da geht es jetzt nicht darum, ob der Spieler A den Ball top getroffen hat und der Spieler B den Ball nicht gut getroffen hat, sondern es geht eher genau um solche Dinge. Also wo gibt es Probleme im zwischenmenschlichen Bereich? Und dann nehme ich für mich natürlich nochmal auch dann nochmal das als wichtigen Faktor dann nochmal für mich am Ende vom Tag nochmal, wie bist du selber persönlich rübergekommen? Ist das, was du erzählst, ist es auch, hast du das Gefühl gehabt, das hast du auch in deiner Körpersprache, in allen, in deiner ganzen Emotion rübergebracht. Und da stellst du oft einmal fest, man ist Mensch, man ist nicht jeden Tag gleich, dass ich eigentlich was vermitteln wollte, das habe ich aber nicht gut rübergebracht. Vielleicht war ich schlecht drauf, weil es zu Hause vielleicht mal einen Ärger gegeben hat, den man dann irgendwo reinträgt. Und ich glaube, das ist dann auch nicht so problematisch und man muss nur für sich überprüfen, ob man so grundsätzliche Fehler in Art der Kommunikation am Ende richtig macht. Und für mich ist eigentlich immer das Spiegeln des anderen. Also wenn ich merke, ich habe ein Gespräch mit jemandem geführt und das hat nicht zum Ziel geführt, dann frage ich mich in erster Linie immer, was habe ich selber verkehrt gemacht? Und ich glaube, das ist immer so, meistens meinen wir immer so, wenn man mit Spielern Spiele analysiert, mit Spielern, man redet über Leistungen, jetzt vor allem jetzt bei 16 München, aber für junge Spieler, die in der U19 am Wochenende spielen, in der U21 am Wochenende spielen, dass du dann mit denen, und ich sehe die Spiele nicht, und ich höre dann nur Eindrücke von dem Trainer, der Mannschaft, vom NLZ-Leiter, von anderen Leuten, die beim meinem Trainerstab die Spiele zuschauen. Und dann versuche ich schon immer, am Ende dann mit dem Spieler, am Ende ja irgendwo ein Ergebnis zu finden. Und merke dann selber, dass sie manchmal auch Spieler versperren, und dann merke ich ja, das war von mir auch im Vorfeld das Gespräch einfach schlecht eingeführt, schlecht angegangen. Oder grundsätzlich schlecht geführtes Gespräch. Und dann ist es nicht die Schuld des Spielers, dass es kein Ergebnis rausgekommen ist, sondern das habe einfach ich dann richtig schlecht gemacht. Und das sind für mich eigentlich immer so Parameter, weil ich versuche, mich zu messen. Und natürlich ja viel zu lesen und viel Podcasts zu hören, Videos, YouTube anzuschauen und so, über Themen, also über solche Themen. Und dann für mich immer, wenn du es über was liest, kommt da automatisch für mich immer dann so sofort der Quervergleich, wie bist du? Und dann versuche ich immer das zu spiegeln. Und so, die sagen, das wäre ganz gut, wie machst du das? Oder machst du es anders? Ist es besser, ist es schlechter? Und meistens ist es schon so, dass ich dann an mir schon noch Potenziale erkenne, was ich besser machen kann. Und dann bemühe ich mich immer dann auch, dass ich das hinbekomme. Also ist für mich eigentlich auch jeden Tag Training angesagt, jeden Tag Entwicklung angesagt und ich hoffe, dass das auch nicht aufhört. Also, weil ich glaube, man kann unterschiedliche Sachen immer übernehmen. Es laufen auf unterschiedlichen Sendern gute Dokus über Leute, die von sich was erzählen. Und ich hoffe, mit dem Podcast kann vielleicht der ein oder andere auch was anfangen, der den Podcast hört, ein anderer Trainer, und sich dann auch vielleicht das ein oder andere regt ihn an, gibt ihnen einen Impuls, eine Inspiration. Und so versuche ich, wie gesagt, auch solche Themen jetzt vor allem mit Kommunikation zu begleiten und auch für mich zu ändern. Also, wie gesagt, und in der Pause versuche ich auch mit Personal Training, was jetzt Körpersprache betrifft, der Rhetorik und so, auch an mir zu arbeiten. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass du jetzt vor allem, wenn du mal das Glück hast und so bewusstes Glück hast, mal einige Monate ohne die Mannschaft zu sein. Das empfindet man im ersten Moment immer als eine brutale Strafe. Jetzt bin ich entlassen worden, aber da liegt da oft der Schlüssel drin, dass man besser wird. dass man weiter an sich arbeitet und auch mal die Zeit hat, für sich wieder zur Ruhe zu kommen. Und es geht im Profifußball, gibt es die Zeit eigentlich nicht, dass man zur Ruhe kommt. Und deswegen, wie gesagt, habe ich die Pause ja gut genutzt, in dem Bereich einfach auch zu arbeiten. Und das sieht dann am Ende ja in dem Buch ein Stück weit auch wieder abbildet. Also ich habe schon versucht, einige Themen in dem Buch abzubilden. Auch wenn das Problem ist, man kann Gefühle schlecht in Büchern abbilden, man kann Emotionen, man kann Gedanken irgendwo das so einen durch den Kopf huschen, man kann das nicht immer alles so eins zu eins wieder beschreiben. Und deswegen ist ein Buch leider halt nicht das Komplette, aber ich hoffe, dass man trotzdem in dem Buch die ein oder andere Anregung finden kann.
Welche nonverbalen Zeichen, die Sie vielleicht früher gesendet haben, was man ja unterbewusst und unbewusst macht, konnten Sie vielleicht eben durch die Weiterbildung, durch das Coaching selbst abstellen?
Ja, ist auch Körperhaltung. Also ich denke, also allein verschränkte Arme sagt ja einem schon, was man eigentlich denkt. Also wenn in der Besprechung viele Spieler verschränkte Arme haben, dann weiß man auch, dass man heute bis jetzt den Ansatz noch nicht gefunden hat, zu den Spielern vorzudringen. Oder die haben heute auch vielleicht auch keinen Bock auf dich haben. Das kann auch manchmal sein, dann muss man die auf die Fresse halten. Wenn die Spieler mal keinen Bock haben.
Lässt man sie dann einfach in Ruhe? Ja,
ja, dann ist die Spielbesprechung, die verlagere ich dann. Also wenn ich jetzt merke, dass die Spieler, das ist so eine Körperhaltung, das ist ja nicht immer was Absichtliches. Also das ist ja irgendwo ein Eindruck, da muss man dann seine Besprechung einmal ändern, dass dann in der Dialogform geht. Oder ein anderer macht die Besprechung, also dann so gezielt dann überführt. Oder die Besprechung dauert dann nur 3 Minuten. Das weiß ja vorher keiner, wie lange ich das eigentlich geplant hätte. Also da muss man, glaube ich, auch situativ gut entscheiden und gut reagieren. Also ich glaube, wie gesagt, an solchen Sachen erkennt man es ganz gut, Körpersprache, Mimik. Und ich denke, das ist für einen Trainer, glaube ich, essentiell, dass man das weiß. Also wie ist eine positive Körpersprache eine negative, sowohl bei einem selber, als auch bei der Mannschaft und bei einem einzelnen Spieler. Dass man, wenn man in einem Gespräch mit einem Spieler ist, am Ende an solchen Themen arbeiten kann.
Und das würde ja eigentlich auch der Kreisliga- oder Bezirksliga-Trainer hinkriegen, wenn er da genau darauf achtet. Oder welche Tipps würden Sie den Kreisliga-Trainern geben?
Ja, ich habe das auch gemacht. Also ich war Kreisliga trainiert. Also deswegen, wie gesagt, es war eine Intention, warum ich mich für den Podcast am Ende breitschlagen lassen, dass ich da eine Stunde meiner Zeit am Ende hergebe, weil ich war selber in der Kreisliga, ich habe Kreisklasse trainiert, also ich war Spielertrainer, ich komme vom Dorf, also von dem her war ich auch immer froh, wenn ich irgendwo andere hinbekomme. Und ich glaube, das Wichtigste ist, sagen wir jetzt, wenn man in solchen unteren Ligen trainiert ist, dass man einfach eine gute Beziehung aufbaut, aber seine Strenge behält. Und ich glaube, das ist immer das Schwierige, wenn man so am Dorf, wenn man in einer Amateurmannschaft Trainer ist, man ist irgendwo ein Stück weit Kumpel, muss man auch sein, sondern das ist ja am Ende Freizeitsport und Freizeitsport ist ja nicht immer mit Druck, drei Geschwindigkeit am Ende solche Themen durchzudrücken, sondern ich glaube, dass man auf der einen Seite eine menschliche Art haben muss, die deutlich ausgeprägter vielleicht sein muss, wie vielleicht im Profibereich, aber die menschliche Art muss man beibehalten, man muss aber auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch ein Trainer sein, der was vermitteln will. Und zum Vermitteln gehört auch Strenge dazu. Also es geht nicht mit was wollen wir heute machen? Wir holen dann so den kooperativen Führungsstil raus und sagen, jeder kann selber entscheiden. Sondern man muss schon vorgeben, auch, man muss die Richtung auch klar vorgeben und das ist für einen Trainer auch essentiell. Aber wie gesagt, das muss man beides gut hinbekommen. Ich glaube, das ist die Schwierigkeit. Dann, wie gesagt, wenn man das beherzigt, sagen wir mal, und sich drumherum einfach auch Gedanken macht und dann kann sich auch, wie gesagt, in Sachen Führungsstil, im Thema sagen wir, Neudeutsch Leadership, glaube ich, ist ganz, ganz wichtig, dass man sich da in dem Bereich auch immer wieder informiert und auf einer anderen Ebene, weil so im Amateurbereich sind wir vielleicht 2-3 Mal in der Woche mit seinen Spielern zusammen. Ich bin gefühlt jeden Tag von früh bis nacht bei meinen Spielern zusammen. Also das ist für mich auch eine Familie, meine Mannschaft. Und ich muss das also leben, wenn es meine Familie ist. Ich verbringe mehr Zeit mit meinen Spielern, mit meinen Kindern und mit meiner Frau. Also ist es wichtig, in den Bereichen auch voranzukommen, auch für sich selber. Die richtigen Mittel zu finden. Aber ich glaube, es war ein Kreisliga Bezirksliga-Trainer, die Aufgabe ist, sich über fußballtaktische Themen sich, grundsätzlich über den Fußball sich zu informieren. Das heißt, wie spielt man eine Dreierkette, wie spielt man eine Viererkette, welche Spielformen gibt es, um eine Mannschaft zu entwickeln, aber trotzdem die Athletik mit reinzubeziehen und dann irgendwie im Wald unnötig rumzulaufen. Also alle Themen, die jetzt seit Jahren präsent sind, wie kann ich eigentlich alle vier Phasen, Taktik, Technik, Psyche und Athletik in eine Trainingsform packen. Das ist für mich so mein entscheidender Ansatz immer. Ich versuche alle diese vier Themenkomplexe in ein Training oder in eine Übungsform, in eine Spielform abzubilden. Und B, schaffe ich es, mehrere Spielphasen in ein Training abzubilden. Also sprich jetzt in eine Spielform, schaffe ich es umschalten, offensiv-defensiv, schaffe ich eigenen Ballbesitz gegen den Ball, so viele Facetten wie möglich in eine Spielform. Wenn ich es schaffe, dass es so viele wie möglich sich in einer Trainingsform abbildet, dann habe ich ein extrem komplexes Training. Und das ist am Ende das, was ein Spiel widerspiegelt. Ein Spiel ist komplex. Und deswegen, wie gesagt, geht es eher in diese Richtung, so mal, und das kann jeder Trainer, genauso kann aber jeder Trainer auch so mal immer wieder fragen, und ich mache das immer zu Saisonende, habe ich das also auch früher immer gemacht, dass meine Spieler mich ja bewerten mussten. Diese Fragebögen, anonym. Und dann kann man die tollsten Dinge, dann machen wir so ans Tageslicht, wo man dann sagt, das Thema, ja, das kann ich jetzt hier nicht erzählen, das ist nicht zu weit führen, aber man wundert sich, an was sich Spieler alles erinnern können. Also an welche Kleinigkeiten für dich gefüllt, ganz weit weg ist, eigentlich eine Nichtigkeit war, das für den Spieler aber eine große Bedeutung gehabt hat. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man sich immer im Kopf hat, was ist meine persönliche Perspektive auf das Thema, aber was ist die Perspektive, der Blickwinkel vom Spieler. Und das sind nicht immer deckungsgleich. Und wie gesagt, was für dich eine Nichtigkeit ist, kann für den Spieler was ganz Großes sein. Was für dich was ganz Großes ist, kann für den Spieler eine Nichtigkeit sein. Und da muss man sich immer wieder koppeln. Und das war für mich schon entscheidend. Also ein Thema war, also da habe ich beim Spieler was durchgehen lassen im Training. Das hat die anderen massiv gestört. Also das haben dann zwei, drei Spieler in diesem Bewertungsbogen. Also das Thema war aber Monate zurück. Also es war nicht immer so ein frisches Ereignis. Und dann habe ich für mich eigentlich in diesen Fragebogen erkannt, das hast du eigentlich damals, als du stringenter eingreifen müssen. Also jetzt in der U17 bei Greuther Fürth damals. Und das war für mich dann schon so, dass ich dann eigentlich durch diesen Fragebogen für mich dann wieder was gelernt habe. Du musst, deine Bewertung der Dinge ist nicht immer die Bewertung der Dinge, was die Mannschaft findet oder der einzelne Spieler. Und du musst mehr auch auf solche Kleinigkeiten achten. Oder immer wieder regelmäßig einmal abfragen, was stört dich oder was, oder teilt mir mit, was ist in den letzten Wochen so passiert. Und wenn man dann, glaube ich, ein ehrliches, transparentes Verhältnis zu einem Spieler hat, dann öffnen sich die Spieler an so einem Trainer. Also vor drei Wochen, vor zwei Wochen, das hat mir nicht gepasst. Also auch, was sie vielleicht dann für sich so im Spaß tun, wo man jetzt heute halt mal, ich bin schon einer, der manchmal auch ein bisschen so einen lockeren Spruch drauf hat, und das ist ein lockerer Spruch vielleicht zur Erheiterung der Mannschaft, aber der kann auf der anderen Seite den Spieler massiv verletzen. Und das muss man dann auch wieder aussprechen. Diesen Konflikt muss man auflösen. Den muss man dann wieder beiseite schaffen. Und ich glaube, das ist liga-unabhängig. Also wenn man da einfach, wie gesagt, immer wieder so das Gespür hat, so mal in einer Kreisklasse oder Kreisliga passiert vielleicht solche Dinge im Vereinsheim, wo man anschließend mal zusammensitzt. In Bayern spielt man ab und zu Schafkopf, ein Kartenspiel, oder man schaut gemeinsam Bundesliga-Fußball an. Ist da zusammen oder sitzt einfach nur bei einem Bier oder bei einem Getränk zusammen. Ich glaube, da muss man aufpassen dann, und dann ergibt sich auch das ein oder andere Mal, wo man solche Themen bespricht oder so mal im Amateurfußball, wenn man einfach dann so die Spiele fährt und da fährt da keiner mit einem 50-Mann-Bus dahin, sondern fährt mit Privatautos, und da muss man als Trainer kann man dann auch gut mal auswählen, wer sitzt bei mir im Auto, wer fährt mit mir mit, da kann man auch das ein oder andere dann die Zeit nutzen und einfach auch einen Zugang zu jemandem finden. Und ich glaube, das ist einfach auch eine Frage der Wertschätzung. Wenn man mit seinen gleichen Leuten unterwegs ist und die anderen kennen keinen Zugang vom Trainer, dass man dann einfach sich öffnet und sagt, nee, Moment, ich versuche, die Mannschaft ein Stück weit gleich zu behandeln und versuche, jeden irgendwo abzuholen und mit jedem irgendwo in eine gute Kommunikation einzutreten.
Und, was ich auch gelesen habe, Ihnen ist auch besonders wichtig, eben nicht nur junge Spieler besser zu machen, sondern auch alte Spieler. Jetzt haben Sie bei sich ganz vorne drin ja einen sehr alten Spieler, ohne das despektierlich zu meinen, mit Sascha Mölders, der irgendwie den zweiten, dritten, fünften Frühling hat. Wie kriegt man einen so alten Spieler nochmal besser?
Also grundsätzlich glaube ich, man muss dafür alle Spieler besser machen. Also ich finde das einfach immer, für mich immer, wenn man so reduziert, ich bin nur für junge Spieler da oder ich bin nur für die alten Spieler da, die Jungen sind ja wieder. Ich glaube für alle, und das sind vor allem ja so Marius Wösch jetzt mal also im mittleren Segment ist, der sich richtig gut macht, der sich richtig gut entwickelt hat. Das gefällt mir genauso. wie wenn sich ein junger Spieler jetzt wie Dennis Dressel super entwickelt oder wie Sascha Mölder, so jetzt einer unser ältester Spieler. Ich glaube, das ist eine Traineraufgabe. Die Aufgabe ist, die Mannschaft zu entwickeln, und die Mannschaft entwickelst du in erster Linie auch über, indem dass jeder Spieler einfach sich entwickelt. Dann wird die Mannschaft automatisch stärker. Und je mehr Spieler du entwickelst, umso mehr potenziert sich die Qualität deiner Mannschaft. Und deswegen, wie gesagt, das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und bei Sascha Möller, auf die Frage nochmal im Detail einzugehen, ist, glaube ich, wichtig. Du musst schon eins schaffen. Du musst den Spieler für deine Art des Fußballs ein Stück weit faszinieren. Wenn ein Spieler für sich, und das ist dann völlig wurscht, ob es ein 18-Jähriger ist oder ein 35-Jähriger ist oder ein 36-Jähriger ist, dass er einfach für sich so ein Faible dafür hat, sagt er, ey, in der Mannschaft zu kicken, das ist richtig geil. Und das macht mir richtig Laune und Bock, da habe ich richtig Bock drauf. Und dann das am Ende auch so untermauerst, dass die Spielart und auch die Positionierung im Feld, also sprich jetzt mit Sascha Möller, das war einfach wichtig, dem ein paar Spieler in der Nähe, um ihn rumzustellen, damit einfach er nicht von 2-3 Gegenspielern am Ende alleine bekämpft werden kann. Und ich glaube, wenn wir das hinbekommen und der Spieler merkt es auch, dann sind wir wieder bei dem Thema, das Interesse des Spielers im Vordergrund steht. Du willst ihm in seiner Karriere auch noch weiterbringen, und auch Sascha Möller hat auch am Ende seiner Tage das Recht, dass er einfach jede Woche top performen kann und einfach auch so einen gefüllten und goldenen Herbst zum vierten Mal erlebt, dann ist es ja meine Aufgabe. Und wie gesagt, wenn ein Spieler merkt, du machst es auch wegen ihm, dass er besser zur Geltung kommt, damit er ja, sich nicht die ganze Viererkette alleine sich auf ihn konzentrieren kann, sondern dass auch noch ein paar andere bei uns mit rumtun, die auch die gegnerischen Abwehrspieler am Ende auch beschäftigen. Dann kommt so ein Spieler gut voran und dann am Ende auch in einer Trainingssteuerung, das war jetzt eher Spielsystematik, in einer Trainingssteuerung schon auch berücksichtigt seinen aktuellen Zustand. Und da muss Sascha Mölders nicht mehr bei jedem Training komplett draußen auf dem Platz sein. Da musst du auch mal abwägen als Trainer, also bei der Übungsform, ob der jetzt da mitmacht oder nicht, deswegen wird er nicht besser und schlechter. Und das hat ja keine Auswirkungen auf die Mannschaft. Dann soll der reingehen und soll sich innen pflegen. Am Ende ist wichtig, dass er in den Schwerpunktthemen in der Woche auf dem Platz ist, um am Ende am Samstag mit der Mannschaft ein erfolgreiches Spiel zu gestalten. Und das muss man, ist ein bisschen ein Fingerspitzengefühl, ist ein bisschen eine Handlingssache. Aber ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man in den Punkten so vorgeht. Und ich glaube, dann erwischt man einen Spieler auch und auch die Erfahrung des Spielers auch nutzt. Sagen wir jetzt auch ein Thema Kommunikation, sagen wir mal selber in dem Podcast, knüpfen sich die Themen immer wieder zueinander. Und Kommunikation einfach, dass man einfach auch die Wertigkeit des Spielers einfach auch ein Stück weit anders dokumentiert, als wie mit einem jungen Spieler. Und ich unterhalte mich, glaube ich, öfters mit Sascha Mölders, als jetzt vielleicht mit einem jungen Spieler. Das ist auch mein Kapitän und unser Kapitän, und B ist auf der anderen Seite ja unser ein Spieler, der viel Erfahrung hat, und da kann man immer wieder den einen oder anderen Ansatz haben, weil dann nochmal in Erfahrung bringen, der uns nicht dümmer macht. Und deswegen ist es wichtig, auch da jetzt auch eine gute Kommunikation jetzt auch mit unseren Führungsspielern zu kriegen.
Sie haben das letzte Stichwort für diesen Podcast genannt, nämlich Training und Sascha Mölders, der nicht in jedem Training dabei sein muss. Beim Training kann man natürlich auch immer sehr gut in den Kopf des Trainers gucken. Deshalb frage ich jeden Trainer, welche härteste Übung er im Repertoire hat, die man eben auch in der Kreisliga, Bezirksliga umsetzen kann. Was ist Ihre allerhärteste Trainingsübung?
Oh. Also ich glaube, also du hörst jetzt blöd an, mein Training grundsätzlich. Also natürlich gefallen Spielern keine Läufe und sonstige Sachen. Also wenn du Diagonalläufe machst, also 50 Stück mit Medizinbällen, keine Ahnung, da kotzt dann jeder hin. Also das ist ja, ich glaube, für mich eine Training. Für mich ist so, dass, was ich vorher schon mal gesagt habe, alle Themen reinzubringen in ein Training. Und ich glaube, das härteste Training ist, wenn ich brutal aggressiv coache. Also wenn ich keine Nachlässigkeit dulde, wenn ich keine Sekunde Stillstand dulde und das meine Co-Trainer auch machen, ich glaube, dann eine Dreifachbeschallung bei einem Spielform passiert. Ich glaube, das ist das Härteste, was ein Spieler aushalten muss. Vor allem auch, wenn die Aufgabenstellung fast unerreichbar ist. Also taktische Aufgabenstellungen zu Vorgaben im Spiel zu geben, die man kaum zu erreichen sind. Und dann am Ende der Trainer noch eine hohe Unzufriedenheit zeigt. Und das ist manchmal auch so ein Overload-Prinzip, so bezeichne ich es mal, auch in der mentalen Schulung, dass du eine Mannschaft jetzt auch nicht bloß trainierst, dass du sagst, ich mache jetzt mein Training, dass alle zufrieden sind, sondern dass du auch immer wieder einmal Trainingsformen einstellen. Da musst du auch wieder mit dem Thema das Gefühl haben, wann geht das? Weil das kann auch eine Stimmung zum Kippen bringen. Aber das kann die Mannschaft auch nochmal brutal nach oben pushen. Und vor allen Dingen kann es auch nochmal so eine Mannschaft in sich zusammenschweißen und so, und dem Trainer zeigen wir es jetzt mal, mit seiner scheißblöden Übung, die er sich da wieder einfallen lässt und mit seinem Scheißtraining, das er heute wieder veranstaltet. Da musst du auch mal so eine verschworene Gemeinschaft einmal durch sowas erzeugen. Und ich glaube, das ist für mich die härteste Übung, weil so mal die Übung jetzt, es gibt schon sicherlich Übungen, aber die Übung jetzt zu beschreiben, das kann man jetzt halt auch wie ein Podcast-Stech machen. Da braucht man dann trotzdem bewegte Bilder dazu oder eine Grafik und eine Skizze. Aber ich glaube, für mich ist immer so, das Training, und ich frage mich immer so, wenn die Intensität maximal hoch ist. Also Stefan Seuger hat das letzte Mal bei einem Podcast hier, wir haben bei 60 auch einen eigenen Podcast, den Löwen-Podcast, mit Jan Mauersberger mal so beschrieben. Also er hat in keiner Mannschaft noch so trainiert, wo in so engen Feldern so viele Beine unterwegs sind. Das ist Stress, das ist Druck. Und wenn du dann noch gewisse taktische Vorgaben setzt, in einem engen Feld, wo viele Beine unterwegs sind, und du das Gefühl hast, ich sehe nur Beine, ich sehe gar keinen Ball mehr. Du das extrem überzeichnest, und das mache ich so, wir trainieren extrem in brutal kleinen Feldern, das kaum ein Spiel zulässt. Und wenn du da das schaffst, dass da trotzdem ein bisschen Spiel rauskommt, dann ist das für mich das härteste Training. Wie gesagt, und das auch noch in einer hohen Intensität ständig einforderst, da musst du laufen auf Anschlag. Wie gesagt, und dann, glaube ich, weißt du nach jedem Training, wenn du runtergehst, heute haben wir richtig viel gemacht.
Training ist ja genauso wie das Spiel Wettbewerb. Und deshalb haben wir auch immer am Ende dieses Podcast einen kleinen Wettbewerb, nämlich ein kleines Fußballquiz noch zum Abschluss. Die Fußballlehrer bekommen 10 Fragen. Am Anfang ist es leichter, da gibt es 1 Punkt für die erste Frage, dann 2, für die letzte gibt es 10. Sie haben 2 Minuten Zeit und die Besonderheit ist, Herr Köllner, wenn Sie Sekunden übrig haben, dann werden die am Ende noch multipliziert mit den Punkten, die Sie schon erreicht haben, wenn Sie denn schon Punkte erreicht haben. Aber es hat bisher jeder Trainer geschafft, einige Fragen zu beantworten. Also
eine Katastrophe.
Es ist nicht das Schwerste. Ja. Also bei Günter Jauch würden Sie sich nicht freiwillig melden, oder?
Das, wenn ich gewusst hätte, ich den Podcast nie zugesagt. Also das war das Einzige, was nicht abgestimmt war. Eieieiei, na gut, aber dann werde ich mal einen sauren Apfel beißen.
Ja, da müssen Sie, so wie Ihre Spieler jetzt auch spontan mal durch eine ganz harte Übung müssen, ist das jetzt die härteste Trainingsübung für Sie jetzt wahrscheinlich, ne? Aber ja. Sie werden einige schaffen. Also bringen wir es uns
schon. Bei uns gibt es im Training kaum Wettbewerbe, das ist immer das Problem. Weil wir machen eigentlich nur taktische Aufgaben. Also wir spielen selten auf Tore und spielen selten dazu irgendwie auf Punkte. Deswegen, wie gesagt, ist bei uns nicht so, im Training 5-4 oder so eine Siegermentalität. Bei uns geht es ausschließlich darum, schaffe ich die taktische Aufgabe. Das ist unser Wettbewerb, unsere Challenge. Deswegen, wie gesagt, bin ich in solchen Sachen wahrscheinlich mit Punkten so. Nur nicht so unbedingt fix in solchen Sachen.
Oh, das ist aber ungewöhnlich, oder? Weil eigentlich ein Klassiker, in der Kreisliga, von der Kreisliga bis zur Bundesliga, Abschlussspiel, der verliert, trägt die Tore weg. Gibt's bei Ihnen?
Ja, kaum. Also wir machen ganz, ganz selten. Also wir spielen meistens ohne Tore. Also bei uns gibt es ganz, ganz wenig Trainingsformen, wo mit Tore gespielt werden. Und die Torhüter fristen, dass sie ja da sind. Das führt dann immer dazu, dass nach einer Woche oder 2 Wochen Training immer die Spieler zu mir mal rüberrufen: Übrigens, Trainer, die Torhüter sind auch schon aus dem Urlaub zurück, falls Sie das vergessen haben. Die sind auch schon da, dass sie immer mal aufs Tor schießen können. Und wir machen das eher so gewisse Torgeschichten im individuellen Training, vor oder jeder nach einer Trainingseinheit. Aber so machen wir es eigentlich selten, sondern mir geht es eigentlich darum, dass wir taktische Aufgaben lösen und eher in dem Thema unterwegs sein, als dass wir jetzt so drauf aus sind und so. Ich habe halt das Trainingsspiel 3-0 gewonnen. Und das bin ich der Größte und habe aber eigentlich in dem Trainingsspiel den größten Mist gespielt. Und habe nur zufällig 3 Tore geschossen und habe aber den Dauerdruck des Gegners ausgehalten und habe taktisch eigentlich alles verkehrt gemacht. Deswegen bin ich eigentlich kein Freund von diesen Dingen. Ab und zu spielen wir auch schon mal ein Turnier, aber das passiert so alle 4-8 Wochen mal, wenn wir mal so ein 4-gegen-4 Turnier spielen oder sowas. Aber da ist eher dann so, weil ich merke, die Spieler sind jetzt eigentlich zu nichts bereit, das im Kopf. Dann lasse ich mal so ein Turnier spielen. Aber ansonsten, wie gesagt, bin ich für solche Trainingsformen eigentlich eher wenig zu haben.
Aber Sie werden das eine oder andere Tor machen. Bringen wir das hinter uns. Ja, das haben bisher alle geschafft. Ja. Es geht los, wenn ich mit der ersten Frage beginne. Die Zeit läuft dann gleich mit. Ist der erste FC Nürnberg Gründungsmitglied der Bundesliga oder nicht?
Ja.
Richtig. Wer wurde seit Bestehen der Bundesliga früher deutscher Meister? 1860 oder Nürnberg?
1860.
Richtig. Wer wurde allererster deutscher Meister in der Bundesliga 1964?
Weiter.
Köln.
Leipzig.
Nee, Köln. Apropos Köln, wen beerbte der aktuelle Trainer des FC, Markus Gisdol, als Coach des Bundesligisten?
Auch in Bayern dazu.
Richtig. Markus Anfang und Peter Stöger waren auch schon Trainer des 1. FC Köln. Wer von diesen vier Trainern, also Anfang, Stöger, Gisdol oder Bayer Lorzer, war bereits zu Gast in diesem Podcast?
Anfang.
Nee, Bayer Lorzer. Wer formulierte mal, die schönsten Tore sind diejenigen, bei denen der Ball schön flach oben reingeht?
Keine Ahnung.
Weiß ich nicht. Mehmet Scholl. Oh. Von welchem früheren Star von Manchester United stammt das Zitat, ich habe viel von meinem Geld für Alkohol, Weiber und schnelle Autos ausgegeben, den Rest habe ich einfach verprasst?
Manchester United. Gascoigne?
Nee, George Best. Welcher Weltmeister sagte mal, deutscher Weltmeister, wir sind eine gut intrigierte Truppe?
Oh Gott, ihr fragt mich Zeug. Keine Ahnung, du. Keine Ahnung, weiß
ich nicht. Von Bayern?
Keine Ahnung.
Paul Matthäus.
Da hätte jetzt eigentlich drauf kommen können.
Ja, genau. Apropos Matthäus, wie lautet sein Zweitname?
Lodder.
Nee, Herbert. Welcher ehemalige Spieler und Trainer, auch von 60 und Nürnberg, sagte einst, ihr fünf spielt jetzt 4-3?
Max Merkel?
Nee, Fritz Langner. Stopp. Oh, da haben sie einige Sekunden übrig. Das ist schon mal gut. Also, das sind...
Ach Gott.
War es genauso schlimm,
bin ich so schlecht.
War es genauso schlimm, wie sie es gedacht haben, ja?
Ja, noch schlimmer war es. Wenn Sie alle denken, was hat der für eine Ahnung von Fußball, der kennt sich überhaupt nicht aus. Alle normale am Stammtisch werden sagen, das hätte ich doch locker gewusst.
Ja, aber so ist ja auch bei Wer wird Millionär. Auf der Couch weiß man es doch eh immer besser, als wenn man dann selbst im Studio
ist. Also ich hätte jetzt auch die Frage, die ich auf der Couch auch nicht beantworten können.
Ah, wirklich?
Ja. Weiß ich einfach nicht.
Dann war es einfach zu schwer, dann hatten sie einfach Pech. Ja. Aber sie haben 7 Punkte geholt und hatten 10 Sekunden übrig.
Jawohl.
Das sind 70 Punkte. Ja.
Also bin ich nicht damit.
Nein, sind sie nicht. Nee. Otto Pfister hat 40 Punkte geholt. Also.
Ja, der ist ja schon älter, ich.
Da sind sie weit von, also fast doppelt so viele Punkte. Also eher Richtung Mittelfeld. Ja, dann Michael Köllner, dann ganz, ganz lieben Dank, dass wir Ihnen in den Kopf des Trainers gucken durften. War wirklich klasse, waren spannende Einblicke. Ihr Buch habe ich verschlungen, Führen, Coach und Managen im Fußball. Freut mich auch sehr, dass wir das noch verlosen dürfen. 3 Ausgaben davon. Das machen wir dann, machen wir einen Sonderpodcast dazu. Vielen Dank für Ihre Zeit. Alles Gute nach München. Danke, Michael Köllner.
Alles klar. Danke fürs Zuhören und allen Trainern, die zuhören, für den Erfolg weiterhin. Ich drücke euch unbekannterweise die Daumen. In diesem Sinne, gell? Ciao, servus.
Im Kopf des Trainers wurde Ihnen präsentiert von Das Prisma. Imagefilme, Werbespots, Drohnenaufnahmen, Musikproduktionen und Weltraumanzüge. www.das-prisma.de